Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben einen schönen und spannenden Predigtext. Ich freue mich, dass ich den hier ein bisschen auslegen kann. Aus Apostelgeschichte 3, eine unglaubliche, aber auch unglaublich tolle Geschichte. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel, um dort zu beten. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn wie jeden Tag am sogenannten schönen Tor ab, damit er dort um Almosen betteln konnte bei den Leuten, die in den Tempel gingen. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Almosen. Die beiden blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Sieh uns an! Erwartungsvoll sah der Mann auf und erwartete, dass er etwas von ihm bekommen würde. Doch Petrus sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Er fasste den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Alle Tempelbesucher sahen, wie er herumlief und Gott lobte. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer am schönen Tor des Tempels gesessen hatte und um Almosen gebettelt hatte. Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Aufgeregt drängten sich die Leute in die Halle Salomos und umringten Petrus, Johannes und den Gelähmten, den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Worte der Heiligen Schrift. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Jesus heilt Kranke. Wenn man die Heilungsgeschichte aus der Bibel rausstreichen würde, das Buch wäre verdünnt zur trockenen Theologie. Heilungen sind Zeichen des Reiches Gottes. Ganz normal. Vielleicht nicht bei uns, aber wenn man nach Afrika oder nach Indien fährt, dann merkt man, dass Heilungen zur Kirche dazugehören, weil Heilungen das Zeichen ist des Reiches Gottes, der Gegenwart des Reiches Gottes. Ich war ja ab und zu in Indien und war also eingeladen von Bischof Dr. Jackson, Francis Jackson. Er hat über 300 Gemeinden gegründet und ich war viel in Gemeindegründung, weil mich das interessiert hat, selber als Gemeindegründer. Und ich habe gemerkt, fast jede dieser Gemeindegründungen geht irgendwie auf ein spektakuläres Heilungswunder zurück. Ein Heilungswunder, für das es keine medizinische Erklärung gab. Das musste ich erstmal so hinnehmen. In Afrika ist es ein Stück ähnlich, was ich da erlebt habe, besonders in Kenia. Und dann schaue ich in die Heilige Schrift und sehe, dass der Befehl zu heilen Teil der Jüngeraussendung ist. Nämlich der dreifache Befehl Jesu. Der dreifache Jüngerbefehl. Erstens, verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Zweitens, heilt die Kranken. Drittens, befreit die Menschen von zerstörerischen Bindungen. Überhaupt, Krankenhäuser sind eine christliche Erfindung. Während Wirtshäuser, Zuchthäuser und Freudenhäuser schon viel länger bestanden, wurden Krankenhäuser erst sehr viel später erfunden. Und wer hat die ersten Krankenhäuser gegründet? Es waren im frühen Mittelalter Nonnen und Mönche. Und sie taten es gemäß dem Auftrag von Jesus: heilt die Kranken. Und so haben sie viele Krankenhäuser gegründet. Man nannte sie damals im Mittelalter Spitäler. Und schauen Sie mal, wenn Sie mal gucken, wie viele Heiliggeist-Spitäler es gibt. Man hat gewusst, diesen Namen gewählt, weil der Heilige Geist ein heilender Geist ist. Was war vorher mit den Menschen, bevor es die Krankenhäuser gab? Nun gut, viele Kranken fanden vielleicht die nötige Geborgenheit in der Familie. Aber viele hatten gar keine Familien. Und die hatten dann echt Pech, sie waren sich selber überlassen, sie mussten irgendwie betteln gehen, vor sich hinsiechen. Und in vielen Teilen der Welt entstanden die ersten Krankenhäuser, weil christliche Missionare sie dort aufgebaut haben. In Afrika, in Madagaskar, in Japan. Die erste Augenklinik in China wurde von Missionaren gegründet. Das erste Kinderkrankenhaus in Indien wurde von Missionaren aufgebaut. Ebenso die erste Röntgenanlage Koreas. Ich könnte jetzt fortführen, man vergisst das heute ein bisschen, weil wir so einen kritischen Blick auf Mission haben, wie eine Form der Kolonialisation. Die Wahrheit ist doch noch ein bisschen anders. Und auch die Entstehung der Diakonie geht auf Jesus zurück, auf seinen Befehl: Mensch, kümmert euch um die Kranken, heilt die Kranken. Und Johann Hinrich Wichern, der Gründer der Diakonie, sah die Not seiner Zeit. Und er sah, dass die Menschen nur für den Glauben an Jesus zu gewinnen sind, wenn sie sich um die Not der Menschen kümmern. Und vorgestern haben wir dann hier 10 Jahre Diakonieakademie gefeiert. Die Akademie hier, bloß ein paar Meter weiter, sie bildet Menschen, Mitarbeiter aus, damit diese kompetent helfen im Namen Jesu. Und ich hoffe, sie lernen es neben professioneller sozialer Arbeit auch, wie man für Kranke und Notleidende betet und wie man mit ihnen betet. Aber zurück zum Text. Johannes und Petrus. Sie gingen hoch zum Tempel. Was wollten sie da oben? Ganz einfach, sie wollten beten. Sie waren betende Menschen. Und das ist der Beginn des Heilungswunder. Beten heißt, mit Gott in Verbindung zu sein. Wer betet, ist angeschlossen an die größte Kraftquelle, die es gibt im Universum. Und wer betet, bekommt Kräfte, die er an andere weitergeben kann. Das ist die tiefe Wahrheit. Und Beter sind auch Menschen, die Probleme und Not der Welt sehen, ganz einfach. Weil im Gebet kann uns Gott Anteil geben an seinem Schmerz. Gott hat einen Schmerz, wenn er diese Welt sieht. Wenn er sieht, unter was für Zerstörungen Menschen leiden. Und er möchte seinen Schmerz mit seinen Freunden, mit seinen Kindern teilen. Deswegen, wer betet, bekommt auch immer eine Ahnung über die Not der Welt. Und dann gehen Sie nun und dann sehen Sie den Gelähmten. Was für ein Elend, von Geburt an gelähmt. Also ein hoffnungsloser Fall. Wir können uns richtig vorstellen, wie resigniert er war. Hängt da jeden Tag rum und ist so auf die Barmherzigkeit von Leuten angewiesen, die auf dem Weg in den Tempel sind, an der sogenannten schönen Pforte, am schönen Tor. Und was machen Petrus und Johannes? Petrus sagt: sieh uns an. Was für eine Aufforderung. Sie reißen den Gelähmten aus seiner Lethargie und seiner Resignation heraus. Vielleicht können wir uns das vorstellen. Die meisten Leute gingen nämlich vorbei und sahen gar nicht richtig hin. Es war ihnen peinlich, dieses arme Würstchen da betteln zu sehen. Müssen Sie mal beobachten, in Berlin kann man das ganz gut beobachten, da gibt es ja viele Obdachlose. wie verschämt sich die Leute da vorbeidrücken, wenn die da mit ihrem Becher oder mit ihrem Hut sitzen. Wie sie peinlich berührt sind von dem Anblick dieser armen Menschen. Ich habe mir sowas angewöhnt in Berlin. Das ist ja unsere, sowas wie unsere Heimat ist immer noch so ein bisschen. Man begegnet, wenn man U-Bahn fährt, S-Bahn, immer den Obdachlosen. Ich habe es mir angewöhnt, immer der Erste bekommt etwas am Tag. Man kann ja nicht ständig da, kommt ständig jemand, hast du mal einen Euro, hast du mal einen Euro. Dann sage ich immer, nee, hab heute schon. Aber der Erste bekommt immer was und ich habe es mir angewöhnt, ihn in die Augen zu schauen. Nicht verschämt so von oben herab so mal einen Euro klimpern zu lassen, sondern ihn in die Augen zu schauen und ihm ganz bewusst zu sagen, mit einem freundlichen Blick und freundlich, ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen. Heißt Zuwendung. Gelernt habe ich das hier in der Geschichte. Und auch die zwei Apostel, sie bitten den Gelähmten, schau uns in die Augen. Das heißt, göttliche Heilung beginnt, dass wir uns dem Leid aussetzen, dass das Leid uns in die Augen schaut. Heilung beginnt, dass das Leid der Menschen uns in die Augen schaut. Das heißt, dass wir uns treffen lassen davon. Und der Gelähmte schaut den Apostel in die Augen und eine Erwartung wird geweckt. Es heißt, erwartungsvoll sah der Mann auf. Der merkte nämlich, hier interessieren sich zwei wirklich für mich, für meine Situation, für mein Leid. Ich bin ihnen nicht gleichgültig. Und erwartungsvoll sah er sie an und dachte, die haben bestimmt einen 10-Euro-Schein für mich. Stattdessen sagte Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Der erste Teil des Satzes kann nur Frust auslösen bei dem Gelähmten. Einer, der behauptet, keine Kohle zu haben. Für mich, den Armen. Aber dann der zweite Teil. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Was für ein kühner Satz. Hätte ich mir sowas getraut, wenn ich Petrus wäre? Er hatte die Anweisung Jesu im Ohr. Heilt die Kranken. Und er hatte sie im Herzen. Mach Kranke gesund. Und er dachte, der Apostel, an die apostolische Vollmacht, die ihm Jesus gegeben hatte. Und so tat er das, was er bei Jesus gesehen und gelernt hatte, 3 Jahre lang. Er sprach wie Jesus, steh auf, nur dass er es im Namen Jesus sagte. Als wir, meine Frau und ich, vor einigen Jahren, also im Jahr 2000, mit einem Team junger Leute nach Hellersdorf gingen, um da eine Gemeinde zu gründen, dann hatten wir genau das gleiche Problem. Gold und Silber haben wir nicht. Man muss sich das vorstellen, in Berlin-Hellersdorf, das war damals der jugendreichste Stadtbezirk Europas. 150.000 Menschen leben dort. Und ganz viele junge Leute und nur 5% der Menschen überhaupt gehörten einer Kirche an, 3% evangelisch, 2% katholisch. Also richtiges Heidenland. Und dort sollten wir im Auftrag der Kirche und der Berliner Stadtmission, eine Jugendkirche, ich hatte vorher schon ein bisschen Erfolg mit Jugendarbeit gehabt, sollten wir eine Jugendkirche gründen. Im Atheismus. Können Sie sich das vorstellen? Und wir dahin, ohne Silber, ohne Gold, eine Handvoll junger Leute, ohne viel Geld. Und wir haben uns gefragt, was brauchen die Leute eigentlich dort? Was können wir ihnen geben? Wenn wir sie gefragt hätten, es wäre klar, was sie geantwortet hätten. Also was wir brauchen, ist einen guten Job, mehr Geld, eine bessere Wohnung, einen größeren Fernseher, ein Auto, das nicht dauernd kaputt geht. Also alles Dinge, die wir ihnen nicht geben konnten. Gold und Silber haben wir nicht. Und wir fühlten uns wie Petrus. Gold und Silber haben wir nicht. Aber was war es denn, was wir ihnen geben konnten? Warum sind wir da hingegangen? Junge Leute, ich war vorher Pfarrer in Thüringen, wo wir einen erwecklichen Aufbruch in der Jugend hatten, auf junge Leute zum Glauben gekommen. Und dann hatte ich dann mal ein Referat auf einen Theologenkongress gehalten und dann kamen die Berliner auf uns zu, Mensch, jemand, der mit jungen Leuten kann, und luden mich ein, sagt, wir zahlen dir ein Gehalt und versuche eine Gemeindegründung dort im Osten. Keiner hat das bisher gemacht. Die evangelische Kirche ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, Gemeindegründer zu sein. Ich weiß nicht, wann wir die letzte Gemeinde gegründet haben. Könnte vielleicht 1000 Jahre her sein. Also, ja, wir haben da nicht so viel Erfahrung. Und da kommen wir hin. Was haben wir, was wir ihnen geben konnten? Okay, wir kamen mit der Begeisterung, dass Gott Menschen liebt und sucht, dass Gott ihnen die Erfahrung schenken will. Es gibt Gott. Er lässt sich finden, er schenkt euch ein neues Leben in einer neuen Dynamik ohne Verfallsdatum. Das wussten wir. Aber genau dieses Geschenk, was wir den Menschen machen konnten, eine Freundschaft mit Gott, genau dieses Geschenk an die Welt ist die Berufung der Kirche, sozusagen ihr Kerngeschäft. Das ist unser Kerngeschäft. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Verloren? Hallo? Sind wir verloren? Gott hat etwas verloren. Was hat Gott verloren? Die Menschen. Gott hat die Menschen verloren, sie sind ihre eigenen Wege gegangen und nun möchte er sie zurück. Und er tut seine ganze Liebe in einen Menschen und schickt ihn auf die Welt, der Gottes Liebe lebt und schließlich für die Menschen stirbt, um das größte Zeichen seiner Liebe und seiner Sehnsucht nach uns Menschen aufzurichten, das Kreuz. Das heißt, Gott startet eine riesige Rückholaktion. Er will uns zurückholen, weil er uns verloren hat. Er will, dass wir seine Kinder werden, seine Freunde. Am treffendsten, am schönsten hat das Papst Benedikt XVI. Ausgedrückt, der übrigens ein genialer Formulierer war, fast wie Martin Luther. Er hat gesagt, eines meiner Lieblingszitate, es gibt nichts Schöneres, als vom Evangelium von Christus gefunden zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als ihn zu kennen und anderen die Freundschaft mit ihm zu schenken. Das ist unsere Berufung als Gemeinde, als Familie Gottes, als Kirche, anderen die Freundschaft Gottes zu schenken. Und unser Geschenk da in Berlin-Hellersdorf war die Freundschaft mit Gott, die wir Menschen schenken wollten. Viele besonders junge Leute haben es angenommen, die Gemeinde ist gewachsen, weil wir haben die Kernbotschaft des Evangeliums zum Leuchten gebracht. Dieses Evangelium, das uns die Freundschaft bringt mit dem Faszinierendsten, was es gibt im ganzen Universum, nämlich Jesus, der Sohn Gottes. Die Bibel drückt es selber so schön aus. Ich zitiere einen Satz aus der Bibel, den ich sehr, sehr mag, weil er das auf den Punkt bringt. Da heißt es, Paulus schreibt es in einem seiner Briefe, im Korintherbrief, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr je hörte, was kein Mensch sich überhaupt vorstellen kann, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Praktisch heißt das, die Erlösung aus Sinnlosigkeit, aus Hoffnungslosigkeit, aus Verzweiflung, aus all dem, was uns hier kaputt macht auf dieser Welt. Aber es bedeutet noch mehr. Durch Jesus zu Gott zu finden, bedeutet die Entdeckung von absoluter Schönheit und Vollkommenheit. Denn es ist das Größte, wenn wir Freunde Gottes werden. Und wenn Gott Freund eines Menschen wird, wenn Jesus sein Heiland und Erlöser wird, dann manifestiert sich dieses Heil auch als Heilung des Menschen bis hinein in das physisch-körperliche. Dass ein Mensch auch körperlich gesund wird, weil die Liebe und Zärtlichkeit des Erlösers ein Menschenleben berührt. Amen. Und der Heilige Geist erleuchte Herz und Verstand, dass wir erkennen das herrliche Werk, das Gott durch Christus vollbracht hat. Amen.